Lottozahl ein in Graubünden. Und heute Abend soll er dafür sein, dass er vielleicht noch ein paar Fans in Zürich hat. Das ist das Ziel. Und dass man den Handgemäß mal versteht. Und ich habe ihn sehr gerne gelesen. Aber ich habe es erst noch die Arbeit jetzt. Und danke vielmals auch an deinen Vortrag, weißt du, den du uns jetzt noch gegeben hast. Der interessante Vortrag über die Sprache. Erst dann habe ich auch von mir, was das eigentlich in dem Mensch, was da eigentlich in seinem Kopf vorgegangen ist. Oder? Auch über die Sprache und über seine Geschichte. Und dann bin ich nach Paris und habe etwas herausgefunden, was ich auch überhaupt nicht gewusst habe. Und zwar heisst das, die Buchhandlung, die er hat in Paris, heisst das neunte Land. Das neunte Land.
In Paris.
In Paris. Das ist das Buch, er hat die Buchhandlung. Und dann bin ich dort an. Und dann habe ich gedacht, ja, wunderschön, wir gründen neues Land, haben so ein schönes Zettel bekommen, das Buchzeichen, wie die Moritz Jüssli. Und dann bin ich nachher gegoogelt, neues Land, ja, das Land der Slawen. Und heute treffe ich meinen Hausmeister, der ist Serber. Und dann sage ich ihm, ah, er geht zurück. Er geht zurück, ist serbisch orthodox, er geht wieder in die Heimat für immer. Und dann sage ich, ah, dann gehen Sie ins neunte Land. Dann sagt er, was neuntes Land? Googeln Sie. Und dann habe ich ihm das erzählt und gesagt, Sie haben recht. Wir haben kürzlich ein Fest gehabt und da sind alle Menschen aus allen slawischen Ländern zu uns gekommen und haben im Chor ihre Kunstwerke gesungen. Ist das schon wunderbar? Also das ist etwas, das ihn verfolgt, das Slawentum. Weil er ist ja in Österreich geboren und seine Mutter war Slawin. Und er hat das letzte Interview gegeben, jetzt in der NZZ. Und ich habe da auch in meiner Einladung geschrieben. Wenn ich sicher ist, ich. Da, ja. Eben, dass er weitergeht, dass es weitergeht. Und er meint natürlich weitergehen nach den 88 Büchern, die er geschrieben hat, dass es vielleicht nur ein 89 Buch gibt. Aber jetzt ist der schreckliche Unfall passiert in Graz. Ja. Heute oder gestern. Und jetzt wird natürlich ein Mensch wie mehr gefordert, dass er vielleicht in einer einfacheren Sprache sich zu dem äußert. Vielleicht in einem Gedicht oder weiss ich was. Das ist jetzt die grosse Überraschung. Aber der Joachim wird uns jetzt von seinem allerletzten Werk lesen, dass ihr auch ein bisschen, dass ihr ein bisschen könnt merken, wie er überhaupt bis jetzt immer geschrieben hat, in welcher Form und was auch in diesem Text rauskommt, wo durch all seine Heimatgefühle immer wieder durchbricht. Er wird überhaupt ein paar Sachen lesen, der Joachim. Er ist Schauspieler und Regisseur am Remibühl bei den Gymnasiasten. Und er freut sich, uns das weiterzubringen. Und ich hätte es nicht können machen, ohne auch Text zu lesen. Man kann den Hand nicht nur theoretisch verstehen. Man muss ein bisschen lesen und wenn sie Geduld haben, dann liest er. Und wenn es dann ihnen zu viel ist, dann müssen wir es halt umstellen. Also, das wäre jetzt sein letztes Werk. Schnee von gestern, Schnee von morgen, wo er auch in der NZZ besprochen hat als letztes. Und das ist praktisch das letzte Bild von Barb, einem Monat oder so. Also, das Schnee von gestern, ja. Das letzte Kapitel eigentlich.
Angeblich soll er noch vor einiger Zeit gesehen worden sein. Als letzter Fahrgast hinten zusammengekauert im allerletzten Nachtbus. Und eine Zeit lang sah man ihn noch Querstepp eingehen und die Waldränder streifen. Und da war jedes Mal vor der Steppenstatue des Heiligen Während stehen bleiben. Und dann einmal habe er die Triller der Lerchen hoch oben in den Lüften übersetzt mit La Messe et fini. Und einmal noch sah ich ihn statt kreuz und quer im Kreis gehen, wie im Stechschritt, einen angebissenen Apfel himmelwärts gereckt, als trage er da eine olympische Flamme. Und zuletzt habe er so im Gehen mehr und mehr mit sich selber geredet, unhörbar, das einzig Hörbare jeweils ein andererseits. Und jemand will ihn dann beobachtet haben beim Barfußgehen und tags darauf aber in nagelneuen Schuhen, die knarrten, dass Gott erbarmen.
Sorry, das
ist ein Problem. Und wieder einer will ihm begegnet sein, hier am Wochenmarkt. Am Abend die Schöne der Steppe, genannt Miss Sansibar. Die beiden Schäkern wie in alten Zeiten. Und vorher, oder auch nachher noch, sah man ihn, wenn auch wie einen Schemen, ein ums andere Mal quer über die Steppe stolpern. Aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo er noch ging. Und eine, wo er nicht mehr ging.
Also, das ist eigentlich er. Und er ist 83. Also, wir 83. Am 6. Dezember. Und ja, er, ich würde jetzt nicht gerade sagen, er rechnet mit der Gesellschaft ab. Aber er ist, und das ist schon das Interessante, er sagt in der NZZ und auch in einem anderen Interview, ich bin verzweifelt. Das hat er also bis jetzt noch nicht gesagt. Ich bin verzweifelt. Und das heisst, aber weil in dem Text sieht man, er hat Vögel, er hat den Apfel, er hat Schuhe, schimmerskriegt, Schuhe, dann die Frau, ich mache es jetzt gerade so, schon gleich. Ja. Frau, mit dem schönen Rock wahrscheinlich, wichtig. Und, was hat er noch? Das Kreuz, ganz wichtig. Entschuldigung, das Kreuz. Genau, und das behaltet er bis zu seinem letzten Text. Und das ist einfach phänomenal. Da muss man eben ganz zurückgehen zu seiner Jugend. Geboren 6. Dezember 1942. Mitten im Krieg. Die Mutter, wir müssen Hochdeutsch sprechen. Die Mutter kommt aus einem bäuerlichen, schäbigen Häuslermilieu, wie es leider in Kärnten, Griffen vielfach zu sehen war. Sie lernt einen Wehrmachtssoldaten kennen. Die Nazis haben dort das Land besetzt. Und zwar aufs Übelste. Anscheinend war es ihre große Liebe. Sie wird schwanger. Er war aber schon verheiratet und verschwindet ziemlich schnell wieder. Was passiert? Sie heiratet einen zweiten Wehrmachtssoldaten. Und der war unterschwellig ein Alkoholiker, aber ein sehr lieber Mensch. Und die gingen dann miteinander nach Berlin, wo noch vier andere Kinder zur Welt kamen. Nur war das dann die Zeit des Ostblocks und die Familie hat sich dort überhaupt nicht wohlgefühlt und ging wieder nach Kärnten zurück. Und dort hat er die Hauptschule besucht, als kleiner Bub, Hauptschule. Und da kommt die Autopoiesis rein. Sofort hat jemand gemerkt, dieser kleine Junge ist sehr sprachbegabt, weil er konnte ja schon Hochdeutsch durch das Berlinerische, wo sie einige Jahre gewohnt haben. Dieser Junge ist hochsensibel, den geben wir doch ins Gymnasium. Und zwar das Gymnasium vom Hochstift. Und das war ja so eine Art Priesterseminar wie Einsiedeln. Das Kind musste also in einer großen Halle übernachten, war nicht mehr zu Hause. Und hat dort, Gott sei Dank, einen Lehrer gehabt, einen Deutschlehrer, der ihn literarisch so geformt hat und ihm die Welt so eröffnet hat, dass er wirklich zur Leseratte wurde. Er hat alles gelesen, was ihm in die Finger kam. Er durfte den Schlüssel haben für die Bibliothek, ganz oben unter dem Dach. Er ist heimlich dorthin, hat aber zwischendurch auch Graham Greene gelesen und wurde verwarnt. Und dann, ist es so, dass er am Schluss ins Bundesgymnasium gekommen ist. Und dort ging es dann ganz schnell vorwärts in die Literatur, in die Sprachen und in die Erweiterung seines Wissens. Homer und alles Klassische hat er gelesen, natürlich Goethe, natürlich Shakespeare, natürlich Adalbert Stifter und. Also ein Kosmos von Intelligenz. Nein, du bist zu viel
abgefangen.
Aber das ist immer noch mal. Und dieser Junge hatte also das Glück, dass er von dieser eigentlich schrecklichen Familie, Vater, Mutter und diese vier Kinder, die oftmals krank waren. In dieses intellektuelle Leben kommen durfte, das ihn jemand wie entdeckt hat. Weil die Zeit seiner Jugend war so grauenhaft, die Eltern haben nur gestritten, es war Hunger, der Vater war Alkoholiker und die Mutter, die hatte eigentlich überhaupt keine Wahl, aber hat ihren Sohn verehrt und der Sohn war ihr Heiligtum und die Mutter war für Handgeeinheitlich und sie haben von vornherein schon einen ganz intensiven brieflichen, literarischen Kontakt gehabt. Und durch diese Mutter, die ihm immer Schutz war, hat er sich auch sprachlich formulieren entwickelt. Weil sie war ihm wohl Schutz, aber sie war ihm zu eng. Also hat er sich durch eine Formulierkunst immer aus ihrer Obhut herausgeschlängelt, bis er sich dann eines Tages mit 16 Jahren vollkommen rausgerissen hat, indem er mit Hilfe von der damals in Graz entstandenen Literaturszene schon das erste Mal im Kärntner Volksblatt veröffentlichen durfte. Das war natürlich die in diesem Alter wunderbar, oder? Und dann hat er ja seinen ersten Roman geschrieben, Die Hornissen. Das war auch ein großer Wurf. Und dann hat man ihn, weil die Gruppe 47, da muss man sich vorstellen, das war nach dem Krieg, also da lebt er ja eben schon in Graz, 1947 wurde ja die Gruppe gegründet, wo der Günter Grass, der Böhl, Martin Walser und unser Pixel zusammen waren. Die haben ja eine andere Literatur gesucht und auch entdeckt. Und da wurde er eingeladen, schon als junger Mann mit 24 in dieser Gruppe mitzumachen. Also mit 24 hat er bei diesen, mit dem Wissen, das er hatte, mit diesen schon veröffentlichten Schriften in der Kärntner Zeitung und mit dem Hornissen, so ein Befreiungsstück, hat er schon in der Gruppe der ganz Großen mitmachen können. Ist das so bildlich gewesen bis jetzt? Und zwar war die Gruppe 47, war die Gruppe, die nach der Trümmerliteratur, wo man nur Facts gezeigt hat über die Lager und alles Mögliche und die Nachkriegsliteratur etwas anderes gesucht hat. Und die Österreicher haben von vornherein gesagt, wir Intellektuellen sollten eigentlich wieder so eine gute österreichischen Roman haben. Und dann ist der Handke gekommen, da mit seinem Deutschlehrer und so, und hat gesagt, ich, also total selbstsicher, ich schreibe den neuen Roman. Was hat er da gemacht? Eben, die Hornissen. Und berühmt wurde er aber mit etwas ganz anderem, und dann ging seine Leiter ganz hoch. Thomas Mann, das war natürlich auch zu seinen Ehren, weil er ja in Amerika während des Krieges hat in Princeton hat er Zuflucht gefunden. Und das war so eine Literaturecke von vornherein. Und da haben diese alten Großen dort ein Symposium gemacht. Und dann haben sie den Handke dazu eingeladen. Und zwar 1966, eben mit 24. Und dann hat der denen, wie hieß das, was hat er gemacht? Was hat er ihnen gesagt? Sie haben eine Beschreibungsimpotenz, hat er von der Tribüne runter gesagt. Und er ist aufgetreten, darum habe ich hier Hosen geschrieben, habe Hosen, mit ganz dünnen Hosen und Beatles-Stiefeln und einem Pilzkopf und hat gesagt, ich bin jetzt der Beatle, ich bin der Rolling Stones und jetzt müssen alle sein wie Rolling Stones und ich habe Beatles-Stiefel an und hier fühle ich mich sicher. Also es war alles runtergekippt. Er wollte wirklich eine Befreiung gegen den Hass von den Vätern, die den Krieg gemacht haben, den Hass auch, den er gegen seinen eigenen Stiefvater hatte, loswerden, den Hass, den Hass, den Hass. Und mit dem an hat er eigentlich die 68er-Bewegung ins Leben gerufen und das hat dann über die ganze Welt eine Macht gehabt, dass alle nicht mehr mit den alten Zöpfen zu tun haben wollten. Und dann kam dann die Publikumsbeschimpfung, stimmt doch, gell? Und zwar hat er dann das, was er hier erlebt hatte, hat er dann in der Publikumsbeschimpfung weitergemacht. Könntest du das vielleicht ablesen? Sind wir zu schnell? Ja. Ist nicht so schnell.
Ein paar Auszüge aus seinem Stück, die Publikumsbeschimpfung.
Ja, gleich nach, also als er so in diesem Alter war.
Sie sind willkommen. Dieses Stück ist eine Vorrede. Sie werden hier nichts hören, was Sie nicht schon gehört haben. Sie werden hier nicht sehen, was Sie nicht schon gesehen haben. Sie werden kein Schauspiel sehen. Ihre Schaulust wird nicht befriedigt werden. Sie werden kein Spiel sehen. Hier wird nicht gespielt werden. Sie werden kein Schauspiel sehen. Sie werden ein Schauspiel ohne Bilder sehen. Sie spielen nicht mit. Hier wird Ihnen mitgespielt. Ja, das ist ein Wortspiel. Hier wird nicht gehandelt, hier werden Sie behandelt. Das ist kein Wortspiel. Es gibt keine Hintertür. Es gibt auch nicht keine Tür, wie in neueren Dramen. Die Abwesenheit einer Tür stellt nicht die Abwesenheit einer Tür dar. Ja. So etwas hat die Theaterwelt noch nicht gesehen. Da stellten sich im Sommer 1966 vier arrogante Jungspunde auf die Bühne und erklärten alles bisherige Theaterschaffen für überholt. Um gleich darauf die elegant herausgeputzten Wirtschaftsdeutschen wieder erneut und erneut zu beschimpfen. Verantwortlich für dieses Antitheater war ein 23-jähriger Österreicher mit Pilzkopffrisur und Sonnenbrille, Peter Handke. Erster Popstar der deutschen Literatur. Ja, Handke wollte die Zuschauer aus ihrer Selbstzufriedenheit aufschrecken. Doch als diese ihn beim Wort nahmen, laut widersprachen und die Bühne zu stürmen versuchten, ging sein Regisseur persönlich dazwischen.
Und man hat es dann versucht, verspielte Bilder zu machen, mit Bühnenbild und schönen Kostümen, und dann hatte das Stück überhaupt keine Wirkung mehr. Er wollte das wirklich als Manifest. Ja. Und er hatte natürlich damals auch seine tollen Freunde, und ihr kennt sie bestimmt auch von Filmen und so. Wim Wenders war damals schon sein toller Freund. Dann der Klaus Heimann, dieser super Regisseur, der auch in Zürich inszeniert hat, in Wien und über Berlin natürlich. John Ford war ein guter Freund von ihm, weil er Handgeld ist auch herumgereist auf der ganzen Welt, hat verschiedene Sprachen gelernt, er konnte übersetzen, er kann übersetzen von Französisch in Deutsch, von Deutsch auf Französisch. Er hat Shakespeare gelesen, er hat Latein gehabt im Gymnasium. Er hat Jus studiert eine Zeit lang, was ihm auch genützt hat zur Schriftgestaltung. Also ein Riesending. Und John Ford, das könnte ich mir jetzt vorstellen, das war so dieses männliche Ideal, das er in seinem Vater vielleicht nicht hatte, aber ich möchte psychologisch werden. Und dann natürlich seine tolle Begleiterin, aber nicht privat, sondern auf der Bühne, Edith Cleaver. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen in Filmen, Marquise von O und so, auch Peter Stein in Berlin und unser Bruno Ganz, der war auch ein guter Freund von ihm. Und somit war das so eine ganz tolle, super Gruppe von hochkarätigen Literaten, die es vielleicht jetzt auch noch gibt. Aber leider sterben sie und ich muss sagen, ich bin auch traurig, dass Peter Vollmatt gestorben ist. Das ist auch, finde ich, ein großer Verlust, weil er hat immer gesagt, Lesen ist ein Abenteuer. Und auch er hat gesagt, meine Mutter war immer mein Schutzraum, hat Peter Vollmatt gesagt. Also könnte ich es mit dem Handgeld gleichstellen. Es ist einfach diese Generation, die sich im Traum oder in der Güte wiedergefunden hat. Ja. Dann hat er sich natürlich beruhigt, aber diese Sachen, die ich hier erzählt habe, die kommen immer wieder. Und der Apfel, der hat eine ganz besondere Bedeutung. Das hat nicht nur mit dem Paradies zu tun, weil er hat ja im Priester ja eine kirchliche Erziehung. Es hat sogar damit zu tun, dass diese tollen Leute hier von der Gruppe 47 die Literatur unter den Apfelbäumen gemacht haben. Und wenn Sie sich jetzt das vorstellen, wie wir diesen schönen Frühling jetzt hatten, das hatten wir nicht so oft. Und die Stadt Zürich hat auch sehr viele Fortschritte gemacht. Sie lässt das Gras wachsen, man kann schlägen zwischen hohen Gräsern, es ist nicht mehr so gepützelt wie früher in den 50er, 60er, 70er Jahren. Also in Österreich, als ich in den 70ern dort war, war es unter den Apfelbäumen wirklich besonders. Und die 70er, die haben sich in so alten Bauernhäuser eingenistet und ich mag mich erinnern, es stimmt. Ein Tisch, es wurde gesoffen und geredet und politisiert und gekünstlert. Oder sagen wir auch Handwerk betrieben. Kunsthandwerk. Und Handke ist meiner Meinung nach auch ein Kunsthandwerker. Weil, das sehen Sie an diesem Bild, wenn Sie näher kommen, das ist im Film von Wien Wenders, den er über ihn gemacht hat. Traumhaft, handgesteckt. Das Schiele, das er hier anhat, ist von ihm gesteckt. Und da komme ich wieder auf das neunte Land zurück. Das Slawische, dort wird auch gesteckt. Die Volkstrachten sind dort gesteckt. Unglaublich, bis zu den Haaren. Und er hat das irgendwie übernommen von seiner Mutter, die ja eine Slawin war, also eine Slowenin. Der Vater war ja zweimal Deutscher, ja, der Stiefvater auch, und die Mutter war Slowenin und die hat ihm das Katholische, das Bildliche, das Marienhafte, das schöne Land, die Wünsche, 6. Dezember, der Krampus und so weiter, blumig erzählt, wahrscheinlich gute Nachgeschichten, und es geht, es ist wirklich so. Fast so alle seine Stücke durch. Darum kaufe ich mir den Handke, weil für mich ist es auch ein bisschen eine gute Nachgeschichte für Erwachsene. Und wenn du jetzt den nächsten Text liest, bei was bist du?
Die Katze.
Ja, genau. Beruf Schriftsteller. Da hat er sich also dann entschieden. Beruf Schriftsteller, nichts mehr Jurist oder irgendwas, Priester, nein, Schriftsteller, schweißtreibender Beruf.
Ein Auszug aus dem Buch Après midi de Nikina, das liegt auch davon.
Das liegt da. Tagebuch eines Schriftstellers gibt es in Deutsch, habe ich jetzt in Französisch gekauft von einem Freund von ihm übersetzt. Super. Er übersetzt ja seinen Freund auch. Vom Französisch auf Deutsch. Also, Nachmittag eines Schriftstellers.
Er duschte sich und zog sich um. Schnürte die Schuhe, die ebenso gut für Gehsteige und Rolltreppen wie für das Unwegsame waren. Er ließ die Katze ins Haus und stellte ihr die Schüsseln mit dem Fleisch und der Milch hin. Im Fell des Tiers hatte sich gleichsam der Frost angesammelt. Und er glaubte, an den Haarspitzen schon eine Ahnung der Schneekristalle zu spüren. Aber der Körper darunter war wärmte ihm die über Stunden und Stunden des Schreibens kalt gewordenen Hände.
Schon schön, oder? Und da ist nicht nochmal ein bisschen.
Ich kann das schon einmal vorlesen.
Nein, weißt du noch? Nein, es ist noch. Ah, das mit dem Held, weißt du, wo man sagt, dem Held? Ah, ja, jetzt. Woher kriegt er überhaupt all diese Sachen her? Da, guck mal.
Ja.
Jetzt, woher kriegt er seine Ideen her?
Ja, das schöne Buch, wo man sieht, wie er schafft.
Handwerk.
Sie haben vorhin gerade mal reingeschaut. Das lohnt sich von euch anzuschauen. Wir sind sehr kleine Zettel teilweise. Also es ist gekritzelt und sein Zeichnen, das er offensichtlich einfach noch täglich begleitet. So wie der Jimi Hendrix, der glaube ich auch auf jede Serviette und auf jedes Trambillett irgendwelche Songtexte draufgeschrieben hat.
Ja, er hat seine Sachen aus seinen Notizen. Er ist ein Schreiberling, durch und durch, er macht nichts anderes. Er ist nicht wie Hamlet, der so sitzt und sich überlegt, wie soll die Welt sehen, aussehen. Er ist ständig am Machen, am Sticken, am Zeichnen, am Notizen machen. Das hat auch der Herr Bucheri gesagt, als er ihn besucht hat. Er kommt durch einen Berg von Notizen und Büchern. Es ist einfach alles voll. Es hängt an den Wänden, es ist da Bücher, 100.000. Und das sind das seine wunderschönen Zeichnungen, das habe ich jetzt zum Beispiel eben in Paris gekauft. Ich finde es einfach fantastisch. Und dann kann er eben so einen Satz machen, gell?
Ja, es ist sehr kryptisch natürlich.
Ja.
Das Klatschen von Vogeldreck aus heiterem Himmel.
Ja, das schreibt er auf. Das Klatschen des Vogeldrecks aus heiterem Himmel.
Ein Bam. Vogel zu. Also ein Vogel in. Ein Vogelzug in Dreiecksform wird mir zu zwei luftigen Kugeln unter den Achseln. Und dann geht's weiter mit einem anderen hübschen Bild. Oft zeigt die Welt sich in einem Umspringbild, wodurch ich nicht diesen Mast als ein Ding erfasse, vielmehr den Zwischenraum, geformt von ihm und dem Nachbarmast. Und es weht mich die Welt weniger aus der Natur an, als von einem Platz mit Menschenspuren.
Ja, also er schaut die Welt an, dann sieht er zwei Masten. Und er macht aus diesem Masten einen Rahmen mit einem Ich in der Zeit. Das haben wir, glaube ich, auch schon gehört, oder? Das ist scheinbar Heidegger. Scheinbar. Und dann kann man zurückkommen zu unserer Autopoiesis. Ich habe nämlich ein Buchhändler gesehen, der hat gesagt, du sollst mit der Hand gehen. Da habe ich ihm gesagt, ja, aber wissen Sie, ich werde in einem autopoetischen Kreis den Handke vorführen. Da hat er gesagt, ja, das passt. Da habe ich in meinem Kasten, weil er hat wahnsinnig natürlich über ihn geschimpft, aber das kommt nachher. Also, gehen, Schuhe, gell? Erleben, beobachten, das, was du gesagt hast in den Notizen. Dann, was ganz wichtig ist, die Rückblende und gleichzeitig die Gegenwart. Also, er ist zwiespältig, das sagt er von sich selber, und er verbindet immer wie ein Chronist die alte Welt mit der neuen Welt. Und er hat in Klagenfurt einen sehr guten Preis dafür gekriegt, für sein Können, diese verschiedenen Ebenen zu verbinden, eben wie ich sagte, Raum, Zeit und das, was wir auch von der Autopoiesis kennen. Und da hat er doch einen schönen Preis gekriegt. Und da die Laudatio, siehst du genug?
Ja, trotzdem.
Also die Laudatio.
Kann die Laudatio von Christoph Drexler. Und zwar meinte der, Peter Handke ist ein Sprachmagier, ein Erzähler von großer Intensität, ein Denker, der es versteht, auch uns Lesende zum betrachtenden Denken zu verführen. Mit seinen Worten hat er Landschaften erschaffen, Seelen offengelegt und uns bereit gemacht, uns auf die Gültigkeit unserer eigenen Weltwahrnehmung zu befragen. Seine Bücher sind über ihren ohnehin hohen literarischen Wert hinaus Einladungen zum Nachdenken, zum Fühlen. Besser noch, zu einem fühlenden und denkenden Leben. Die in seinen Werken so vielfältig verwendete Sprache kann man als Handkesch bezeichnen. Sie ist wiedererkennbar, fast wie ein Markenzeichen. Mit wenigen klaren Worten drückt er tiefe Emotionen und komplexe Gedanken aus. Es ist mir eine außerordentliche Freude, einen Literatur-Nobelpreisträger auszuzeichnen, der so eng mit dem Kulturland Steiermark verwoben ist. Nicht zuletzt ist es ein Beweis dafür, dass unsere Steiermark ein hervorragender Nährboden für aufstrebende Talente und ihr künstlerisches Schaffen ist.
Das wäre jetzt gerade eben, wo dieses schreckliche Unglück passiert ist mit dieser, in dieser Schule. Und vielleicht wird sich Handke äußern. Er kann Stellung nehmen, er hat ja auch, jetzt kommt das mit dem Balkan, oder?
Erst ja. Kommt noch der schöne Text mit dem Zug.
Ja, können wir noch. Ich mache noch den Balkan jetzt.
Gut.
Kannst du den Balkan lesen?
Ja.
Eben. Er wird vielleicht Stellung nehmen zu diesem schrecklichen Geschehen. Einige werden es vielleicht erwarten. Aber hat ein Dichter überhaupt, muss das ein Dichter tun? Das hat man ihm ja schon angekreidet während des Jugoslawienkrieges, dass er da schlecht sich positioniert hat. Den Büchner-Preis hat er ja bekommen, mit 30 Jahren hat er den Büchner-Preis gekriegt, also vor diesem Preis in der Steiermark. Den hat er dann zurückgegeben, als der Bosnienkrieg war, weil Deutschland sich mit der NATO zusammengetan hat und in Jugoslawien mit tätig war. Und die Menschen haben ihn tatsächlich immer noch als den in Erinnerung. Und es gibt einen Girtsch, Herr Girtsch, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, den Vornamen, der hat das auch recherchiert und auch ein interessantes Buch geschrieben. Es war einfach für Jugoslawien wie, es war eigentlich ein Bruderkrieg. Man sagt, es war ein Völkermord, es war ein Völkerkrieg, aber jetzt im Nachhinein, auch mit Analysen, sieht man, dass es vielmehr ein Bruderkrieg war. Und zwar auch nochmal zurückkommend auf das neunte Land. Jeder wollte das Land für sich als Großserbin, als Großbosnien, als Großjugoslawien behalten. Slowenien, woher ja Handke von der Mutterseite kommt, hatte sich friedlich losgelöst und die anderen Provinzen waren total zerstritten wegen Kommunismus, Korruption, unglaublich viel Armut. Und dann kam es zum Riesen-Eklat und Milosevic und Karasic haben eingeladen, privat, das weiß man, und das ist ja immer noch Rian Damoklesschwert, weil sie eine Chronik von ihm wollten. Sie wollten eigentlich sich wie ein Denkmal setzen als Chronist. Und das hatte der Kreisky in Österreich auch machen wollen, bevor er abgetreten ist. Hat er den Handke auch eingeladen. Und der Handke hat er aber abgelehnt. Und als ehemaliger oder sehr jugoslawisch fühlender Mensch ist er zu diesen beiden gegangen. Und das ist ein ganz wichtiges Statement von ihm. Er hat sie versucht abzulenken von ihrem Egomanentum. Sie waren eigentlich keine Diktatoren. Und das behauptet er also jetzt noch. Er hat auf ein Herz gehofft. Und es wiederholt sich ja die Geschichte. Man hofft ja bei Putin auch, dass man auf ein Herz kommt oder bei Trump und so. Also geht es immer auf die gleiche Chance, dass ein Schriftsteller, ein gebildeter Mann voller Sprachkenntnis versucht, diese Mediensprache zu zerbrechen, an dem er zum Teil selber zerbrochen ist, weil die Medien waren schaurig. Zu jener Zeit sind sie ja zum Teil auch jetzt noch oder sogar sehr. Und dass er einfach seine Meinung gesagt hat, ja. Eigentlich darf er das, aber es hat der Literatur nicht genützt. Im Gegenteil, er wurde 100-mal kaputt gemacht. Gell? Vom Reich Ranicki, von der Helge Heidenreich, von der Iris Radic, vom im literarischen Quartett. Handke, Scheiße, Handke, 19. Jahrhundert, Handke, Baby, Reich Ranicki, Tölpel, wie kann man nun alles haben? Alles musste er hören, es war einfach nur schlimm. Und somit ist es eigentlich immer eine offene Frage, bis jetzt. Aber ich denke, wenn man das neunte Land sich vorstellt, dann ist das eine Traumwelt, von der jedermann einfach träumt, die Traumwelt zum Guten. Zur Umwandlung zu etwas Schönem, vom Gräuel, den er ja in der Familie erlebt hat, oder von einem höheren Sagen, vom Gräuel in eine Welle des Empfindens und der Schönheit. Das ist bei ihm so das Wunder eigentlich. Hast du etwas
dazu? Also ein Text.
Hä? Ja? Hast du etwas dazu? Möget ihr noch? Ist es nicht viel?
Ich habe schon am Anfang gesagt, über das neunte Land, wo wir noch nicht sprechen.
Das neunte Land ist der Traum von den Slawen nach einem heiligen Land. Weißt du, wo sie alle in Frieden können haben?
Das ist ja so ein Traum.
Zufrieden. Und das Land der Slawen, das kannst du auch nachlesen. Und das ist sogar im Buddhismus scheinbar so, wenn der Hans-Peter jetzt da wäre, könnte er sagen, das ist einfach die magische Zahl 9. Weisheit, Schönheit, Traum, Geborgenheit, Wünsche, einfach etwas, was fast ein bisschen kindlich ist.
Das kommt von ihm.
Das ist erwiesen. Das neunte Land ist das Traumland von der Slawen. Und er hat seine seine Buchhandlung genannt in Paris.
Vor allem das Slawen ist es ein Progressive in der
Gewalt. Nein, also, ja, gut.
Also Slawen. Russland.
Ja, das müssen wir jetzt noch forschen. Aber es geht um das Merli auf das Poetische, das Wohnungsland, das eben einfach das Ländliche, ich kann mir sehr gut vorstellen. Äpfelbaum ist ja auch ein Baum vom Glück. Und das kommt ja immer wieder vor, auch in der russischen Märchen, anderen Märchen, immer der Öpfelbaum, ja. Mit den Blüten und dem Schnee zogen runter und Der Schnee ist bei ihm eben auch so ein grosses Thema. Immer Schnee. Das ist wie beim Robert Walser. Schnee, die ewige Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe vor dem Lärm. Das ist speziell. Die Schuhe, weil er immer am Laufen ist. Gut. Kreuz seine katholische Erziehung mit Marienkult.
Das ist römisch-katholisch.
Nicht orthodox. Nein, römisch-katholisch. Ja, ja. Ja, aber seine Mutter hat Slawin und hat Slawisch geredet, aber schon in Österreich assimiliert. Und das ist Maria, die Frau natürlich auch, Maria und die Vögel, wo Luft, heiter. Er hat im letzten Interview auch gesagt, Heiterkeit, Heiterkeit, ja, Heiterkeit. Er ist ja 83. Also, hast du noch einen schönen Tipp? Was ist
der Balkan.
Oh ja, jetzt haben wir den Balkan. Jetzt kommt ein Text über den Balkan.
Endlich dann zurück auf den Balkan, der diesen Namen verdiente. Mochte er auch für die große Mehrheit ein Schimpfwort sein. Balkan. Das war zum Beispiel augenblicksweise die Steppe um das verschwundene Numancia in Altkastilien gewesen, als dort ein zerrissener blau-weißer Plastiksack an einer Blaudistel hing und im Wind knisterte. Die ausgedienten Kühlschränke, Gasflaschen, Autoreifen, der Holz- und Kohlenrauch aus dem Rauchfang des Wirtshauses und die Äpfel dort zwischen den doppelten bodennahen Fenstern. Der Sägebock umgekippt, halb begraben zwischen Getränkekisten, Steinhaufen, Teerpappe, Kohlstrünken, vertrockneten und neu austreibenden Zwiebeln. Das Tuten eines Zuges von sehr weitem voraushallend. Die Schmetterlingspaare in der Sonne, wie sie einander auf engstem Raum umtanzten, rotbraun, mit dem Muster eines orientalischen Teppichs aus Kreisen und Dreiecken auf den Flügeln. All das war schon im Voraus der Balkan.
Ja. So. Die Verbindungen. Jetzt könntest du den vielleicht von der Obstiebe, weißt du, mit dem Adler da. Weißt du noch?
Nicht der Zug, sondern der letzte. Der da.
Da, wo du nicht den Zug kannst, du nachher auch noch einen Twitch.
Das ist der
mit dem Adler. Ja.
Ja, okay.
Ich hoffe, er könnte meine Folge.
Dankeschön. Ah,
das ist schon viel besser. Ja,
ja, auch mit Paris und dem Leitmotiv, das sich wiederholt. Der letzte Ort vor meiner Abfahrt quer durch Paris zur Gare Saint-Lazare war der Kinderspielplatz neben dem Buchtbahnhof. Direkt an den Gleisen, durch einen hohen Zaun davon getrennt. Er war mir mit den Jahren nahe gekommen, nicht eigens wegen der Kinder. Ich setzte mich auf eine schattige Bank vor der Schaukel und aß den stibitzten Frühapfel. Er war saftig, harsch und zugleich weich und schmeckte wie in alten Zeiten. Das vordringliche Geräusch war das des Windes in den Baumkronen. Das Schaukelpaar schwankte leicht auf und ab, ob vom Wind oder von einem Kind, das vor kurzem noch geschaukelt hatte. Das Gerät stand in der grellen Sonne und die beiden Schatten der Schaukeln auf dem Boden schienen sich schneller zu bewegen als die Schaukeln selber. Mir zu Füßen aus dem Sand flog unversehens der Adler auf, der in der Morgenstunde über Haus und Garten seine Kreise gezogen hatte, jetzt freilich nur ein kleiner Falter war, mit einer Zeichnung auf den Flügeln, wie die eines Adlergefieders.
Das ist doch also ein typisches Beispiel, oder? Er ist nirgend und denkt aber an einen anderen Moment, wo er etwas Ähnliches erlebt hat. Und dann fängt er an zu verbinden und aus dem entsteht eine Geschichte. Es ist wie wenn sie im Wald gehen. Raulife zum Beispiel. Und der fängt da runterzufallen, weil die Sonne kommt raureif oder der tröpfelt. Und dann, je nachdem, was am Boden ist, tönt es wie Regen. Und dann hören sie das und dann denken sie, das tönt ja wie Regen. Wann habe ich das letzte Mal Regen gehört? So. Und dann denken sie an ihre Jugend zurück, wo sie vielleicht in Engelberg in einer Hütte waren, wo sie auch so schauer getragen haben. Und dann sind das die Verbindungen von Jugend, von Gegenwart und dann kommt aus dem wieder in die Zukunft.
Und das Interessante ist auch, dass es auch genau so geschrieben ist. Also sorry für die Holperer hier und da, weil er ist genauso assoziativ mit den Bildern auch grammatikalisch unterwegs. Deswegen auch die viele Kritik an ihm. Weil es gibt da über Punkt und Komma und überhaupt Einschübe, das ist einfach wild assoziiert. Also so liest sich's grammatikalisch. Und dass dann halt die anderen Herren und Damen der Literatur sagen, das ist Bullshit oder das ist keine echte Literatur.
Ja, genau.
Kann man irgendwo nachvollziehen, gerade auch wenn man das Schriftbild sieht. Also, ja.
Das wäre ja beim anderen Stück da mit dem Zug.
Mit dem Zug, ja, das ist ganz
da
krass.
Da hat er vor 3 Monaten noch die happigste Kritik gekriegt in Deutschland. Und in einem Interview hat er gesagt, warum soll ich mir von einem Schnösel sagen, wie ich schreiben muss? Hat er immerhin mit 83 sich noch gewehrt. Und jetzt, da hast du das Beispiel, gell? Ja, also nur so stückweise, aber dass man es merkt. Er ist ja auch ein Filmer.
Übervoll hatte der Zug sich in Bewegung gesetzt. Immer wieder aufgehalten von noch und noch quer durch die Halle daherrennenden, die nach ihrer Tagesarbeit oder was in Paris oder wo den Zug nach Hause oder wohin ergattern wollten. Zusammengedrängt, womöglich enger noch als vorhin in der Metro saßen und in der großen Mehrheit standen wir allerwärts in den für den Andrang gar krank bemessenen zweistöckigen Abteilen. Viele von uns, darunter auch ich, hockend auf den Treppen dort. Auch die Klappsitze bei den Ein- und Ausstiegen voll besetzt. Da und dort 2 zusammengedrängt auf einen, als sich der Zug nach einem minutelang schrillenden Abfahrtssignal zu guter Letzt doch noch in Bewegung gesetzt hatte. Zuvor immer wieder bloß kurz anruckend, als sei ihm diese Passagierslast nicht recht zuzumuten. In der Stille, gleich nach dem Verstummen des Signals, als niemand sprach und nicht einmal ein Mobiltelefon laut wurde, war der Länge nach durch die Zugwagen nichts zu hören als das vielstimmig einheitliche Geschnauf und Gekeuche der dahergehetzten und im letzten Moment noch aufgesprungenen oder auch zu gleich welchem Aufspringen außerstande von uns anderen drinnen in die Abteile gezogenen. Das Unisono-Keuchen übersteigend da und dort vereinzeltes Rasseln und Japsen und Pfeifgeräusche aus der innersten Lunge, wie aus einem vom Platzen bedrohten Blasebalg.
Ja, das Kino. Und viel österreichisches Leben und viel. Er nimmt Ausdrücke von verschiedenen Sprachen, die er dann übersetzt, und fängt mit einem Adjektiv an. Und das wird natürlich für eine Germanistin, eine Junge, sowieso zum Aufbruch. Schrecklich. Auf jeden Fall ist er jetzt auch dran, dass er sich sagt, ich bin ein Luftikus, ich bin ein Ausweichstänzer. Und zwar war er natürlich Tänzer, seine Mutter war auch Tänzerin, sie hat ihre beiden Männer beim Wiener Tanz kennengelernt. Handke ist wahrscheinlich auch ein Tänzer, weil er ist elegant und er wurde in Wien, natürlich in Wien war er, tanzen, die Österreicher sowieso. Und er ist jetzt aber ein Ausweichstänzer, wissen Sie warum? Weil er spaziert ja ohne Material. Er spaziert nur höchstens mit dem Bleistift. Heute spazieren die Leute mit etwas anderem. Sie sehen ihn ja nicht einmal, den Herrn Handke. Also muss er den ist er ein Ausweichstänzer geworden, weil er muss ja immer schauen, dass er an denen vorbeikommt, die mit dem Handy den Weg suchen. Er sucht ihn immer noch in der Luft und als Vogel. Das ist so fast ist dein Schlusswort, oder? Was denkst du?
Ja, du sagst jetzt als älterer Herr, sieht er die Welt ein bisschen anders.
Ja, aber trotzdem kannst du das noch, doch, das musst du noch sagen, wie genau, er sich so jetzt fühlt. In jüngeren Jahren, gell? Genau, wie er sich in jüngeren Jahren gefühlt hat, noch zum Abschluss, nach diesem Ausweichsdasein.
In jüngeren Jahren war ich ein Freund der Fremden, der Vorbeigehenden, der Überlandreisenden. Ich fühlte mich ihnen zugehörig, war verliebt in sie, in ihre Gesichter, in ihre Körper, ihre Silhouetten. Inzwischen muss ich dagegen ankämpfen, gleich welche Unbekannte, nicht auf den ersten Blick schon ungestalt und abstoßend zu finden. Jedoch mit mir selber, jedenfalls was Geschichten betrifft, glaube ich inzwischen durch zu sein. Ich habe von mir kaum mehr etwas zu erzählen. Und das halte ich für einen Fortschritt. So stelle ich fest, als jemand, der in der Gemeinschaft groß mittut, komme ich nicht in Frage. Und als Hauptperson meines Erzählens habe ich fürs Erste ausgespielt. Im Leben ist der mir gemäße Platz der eines Zuschauers. Und im Schreiben will ich mich weniger als früher in Aktion setzen und vordringlich Chronist sein. Mein jahrzehntelanger Umgang mit den Gesetzestexten, insbesondere den ursprünglichen, wie zum Beispiel des römischen Rechts, soll mich dabei leiten und mir die Linie vorzeichnen. Aber wer weiß, entschieden möchte ich sein und schon kommt die Frage. Konnte das Zuschauen nicht auch ein Handeln sein, das Eingriff in ein Geschehen und dieses sogar verwandelte? War ein bestimmter Zuschauer nicht auch ein möglicher Held? Auch spannend, dass er vom Zuschauer redet, wo er mit 23, 60 Jahre vorher noch zusammengeschissen hat.
Ja.
Für sie ist Zuschauer quasi, oder?
Stimmt.
Und jetzt ist der Zuschauer plötzlich ein möglicher Held.
Ja. Vielleicht, eben wenn er umwandeln kann, wenn er die Leute auswandern kann. Das ist ja sein Ziel. In eine schöne Sprache, weg von der groben Alltagssprache, vom groben Verhalten, von der Grobheit. Das ist sein Ziel. Für das ist er auch vielleicht einmal ein Klassiker. Dann wird sehen. Hat es euch gefallen? Gab es hier was?
Ja, es gibt ja noch dieses wunderbare Blatt Papier von dir.
Es gibt noch ein Blatt für Leute, die eine Frage haben. Haar wie Hand. Aber ich glaube, wir haben ziemlich alles durchgenommen, gell?
Ja, die Idee von dem Blatt Papier war, dass es Harvey Handke, da hat Anne mal so zusammengestellt, was ihr so einfällt.
Musst mal doch lesen.
Und wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, losgelöst oder inspiriert durch dieses Blatt, dann könnte man sagen, ja, wie war das nochmal genau mit den Hosen zum Beispiel? Oder wie war das jetzt? Harvey Handke, Haltung, Herz, Haus, Handwerk, Herkunft, Homer, Heimat, Himmel, Heiterkeit, Heilung, Held, Heimkehr, Hintergrund, Hitlerdeutschland, Hosen, Hornissen, Hochsensibel, Hoffnung und Hass.
Das fällt mir zu ihm ein. Und danke.
Ja, danke.
Also, wenn Sie noch Fragen haben, also Sie können auch hier schnuppern. Ich habe mal eine Auswahl mitgenommen, aber eines habe ich noch nicht erwähnt. Er mochte Kinder sehr und hat nicht wie der Peter Bixel, der hat doch auch Kindergeschichte geschrieben, gell? Peter Bixel. Er hat Kindergeschichte geschrieben. Und das ist also auch ein sehr schönes Buch. Dann, das ist ein sehr gutes Buch. Das geht dann um das da. Die Konstruktion seines Ichs, seines neuen Ichs, weil er musste natürlich Abschied nehmen von seiner Herkunft, sonst wäre er überhaupt nicht vorwärts gekommen. Ein Befreiungsbuch von einer Selbstfindung. Und zwar hat er da Die Lehre des Saint-Victor war konstruktivistisch unterwegs, passt doch zu uns. Und zwar hat er Cézanne als Maler genommen. Cézanne. Und der hat ja auch von diesem romantischen, impressionistischen mit der Zeit Abschied genommen und ist dann zum leicht kubistischen rübergegangen, auf seinem Weg diese Landschaft immer zu wiederzugeben. Er hat ja eigentlich diese Montagne Saint-Victor 100 Mal gemacht. Und er hat gehabt dieses Buch geschrieben, wie gesagt, zu seiner Selbstfindung. Das ist sehr gut, finde ich. Was auch sehr gut ist, das ist natürlich seine Nachmittag eines Schriftstellers. Kann man auch auf Französisch lesen. Sehr schönes Buch über seine Art und seine Überzeugung. Wer es etwas deftiger möchte, sind die schönen Tage von Aranjuez. Da geht es um eine Frau-Mann-Beziehung. Ein bisschen deftig, österreichisch, auch von den Ausdrücken her. Auch nicht schlecht für den Sommer. Was ich sehr auch schön fand, nur schon vom Umschlag her, er geht ja ganz fest zurück wieder ins Urtum. Ich wollte noch ein neues Buch kaufen, Versuch eines Pilznamen. Das hat Safranski kürzlich so gut beschrieben, dass das sei so ein altes Werk, aber so rührend, wie er in die Natur geht, seine Pilze sucht und einfach wunderbar. Versuch eines Pilznamen. Und das fand ich schön, weil das sind so Randthemen. Er fährt ja wahnsinnig viel und gern Bus und schaut aus dem Fenster. Das hat er auch im Balkan immer gemacht und als junger Mann immer, als er studiert hat, konnte er stundenlang im Bus fahren und beobachten. Auch etwas, würde eigentlich hierher noch gehören. Dann eine Biografie, die interessant ist, mit diesem Bild. Als ich dieses mitgenommen habe in die Ferien, kam eine Freundin von mir und hat einfach dieses Gesicht gesagt und sie hat gesagt, wow! So, geh macho, hat sie dann gesagt. Das ist eine Spanierin gewesen. Geh macho, das stimmt schon. Und da kommt er zurück ein bisschen zu Kafka. Kafka-Umwandlung, Dämonen, so. Aber es ist interessant. Es ist einfach eine Biografie, gut gemacht. Mein Lieblingsbuch ist das da. Balkan natürlich. Osten. Ich mag den Osten. Das ist ein sehr schönes Buch. Moravische Nacht. Und da wurde er wahnsinnig enttäuscht, weil das hat er praktisch vor diesem ganzen Krieg geschrieben. Und er hat diese Laudatio an Jugoslawien geschrieben und dann hat man ihn anhand von dem fertig gemacht. Fertig. Richtig fertig. Und der Reich Ranitzky fand ihn dann wirklich nur noch der Tölpel. Lendi Passati. Der Reich Ranitzky wurde vielfach als tot erklärt. Aber er war interessant mit seinen Fingern, der immer so geschickt hat. Im literarischen Quartett. Es war lustig.
Schön gesagt.
Ach, danke. Ja. Und das erlebt er jetzt in Paris seit vielen Jahren. Das gefällt ihm. Und die Obstdiebin, da hast du ja davon vorgelesen, gell? Das ist sehr schön. Spaziergänge an den Rändern der Gesellschaft, außerhalb, also Außenbezirke von Paris. Das ist mehr eine Familiengeschichte. Auch schön. Das ist die Geschichte eines, wie Jan Palach damals, der sich in Prag verbrannt hat. Es gab noch einen anderen, aber jetzt mag ich mich nicht mehr erinnern, in welchem Land, der sich auch verbrannt hat. Er hat ihm so ein Gedenkwerk geschrieben. Dann das da passt zu dem, das epische Schreiben. Und da war letztens in der Zürcher Ausgabe, war eine Führung angeboten in Großmünster, auch das epische Erzählen, romanisches Erzählen, das gab es früher schon im Mittelalter, als man die Kapitelle in der Romanik so verziert hat mit Figuren. kann man immer wieder feststellen, vor allem in Frankreich. Und man sagt von Handke eben, dass er eigentlich so kleine Stücke immer aneinander reicht und da ist er ja eigentlich Homer so verpflichtet. Das war ja und ist immer noch sein Lieblingsautor. Ja, also sein Lieblingsfaden. Das ist übersetzt. Nach Frau Heidenreich ist das jetzt der neue Handke. Sie mag ja den Handke überhaupt nicht. Das ist jetzt der neue Handke, der ist ja auch so 25. Und das ist noch etwas ganz anderes. Da komme ich nochmals auf die Gruppe 47 zurück und dann habe ich es dann. Krass. Kennt man eigentlich wegen dem Licht oder wegen dem Film. Und es bleibt ein, vor allem nehme ich an den kleinen Junge mit der Trommel im Gedächtnis und dieser Kopf mit den vielen tausend Aalen, die da rauskommen. Mit der Edith Clever als Frau. Und dieses Buch, das behandelt unter anderem das Schmuddelige der Politik und des Alts. Und in Bezug noch zur Entwicklung des Alts, also eine total fast wissenschaftliche Analyse. Ein absolut tolles, lesenswertes Buch. Auch in Anlehnung einfach an Brass. Die anderen lassen wir Bix kennen wir, Walzer kennen wir, das ist so ein spezieller Fall für sich. Von Frauen sehr beliebt, auch von mir, aber das ist auch schon geschehen. Ich glaube, jetzt haben wir es. Das war noch so. Ein Durchblick. Was meinst du?
Noch 10 Minuten Zeit für Fragen, wenn ich auf die
oder zu tief aufhört. Also, das war
Was habe ich?
Ja, genau.
Raumzeit.
Ja. Raumzeit, ja. Also, wo haben...
Im rechts aus dem Plakat.
Ah, da. Ja. Ja, genau. Also das habt ihr verstanden, Rhythmus, Komposition und so, Imagination, dieses Schreiben. Und Raum, Zeit, das heißt, musst du so machen. 1, 2, 3, 4, es kann aber noch weitergehen. Dass ich in einer Komposition im Raum, in einer gewissen Zeit, verbunden mit einem anderen und dann wieder zurück zu einem anderen Ich. Es ist schwierig zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ihr könnt es sicher viel besser als ich, aber ich kann es gefühlsmäßig nachempfinden, weil es ist ein Abschwirren in eine Imagination, um gewisse Sachen nicht zu ertragen, zu flüchten. Darum hat er auch immer die Vögel. Er hat auch Taubenschwärme. Er flüchtet in eine Traumwelt, in eine Wunschwelt und hat aber trotzdem die passenden Schuhe immer an, um dann in dieser Welt auch zu sein. Also er ist auch Realist. Ja. Was?
Ich habe eine Frage zum letzten H, zum Hoffnung. Das ist ja ein Verknüpf mit diesem neunten Land, oder?
Ja.
Das auch mit diesem jugoslawischen Bürgerkrieg zu tun. Hat er gelitten unter dem Krieg, dass die Völker gegeneinander sind, oder hat er Stellung bezogen? Und das hat ihn dazu geführt, dass er da so kritisiert wurde?
Ja, für ihn war das wie ein totaler Verlust von der Heimat und auch von der Jugend. Weil er hat sehr viel mit Jugoslawien zu tun gehabt, auch rein vom Traum her natürlich, von dem, was seine Mutter ihm erzählt hat. Und dann hat er Stellung bezogen. Und das wurde total angekreidet. Und das können, ich habe es da noch rausgeholt. Er hat ja kein Wort von dem, was ich über Jugoslawien geschrieben habe, ist denunzierbar. Kein einziges. Und jetzt kommst du doch vom, mit dem Meier und dem Breitenstein.
Wir hätten ja, da noch
da hätten wir noch das Letzte. Gut, dass du das gefragt hast.
Nach dem ganzen hitzigen Durcheinander.
Und auch heute noch, man tut ihn verbinden mit diesem Jugoslawien, wo er einfach gesagt hat, was ihm weh tut und warum er zu Milosevic und zu Karadzic gegangen ist, um wahre Worte zu finden für das, was geschehen ist. Weil die NATO, die hatte ja nicht die Schutzmacht, sondern plötzlich Intervenierungskraft und ohne Mandat von der UNO. Die haben einfach plötzlich, sind sie dort einmarschiert. Und zwar hatte das einen Grund, die Medien waren so extrem scheinbar, dass vor allem die linken Parteien, die dann, kann man sagen, Gutmenschen oder was immer war zu jener Zeit, gedacht haben, da müssen wir was machen. Aber es war nicht richtig überlegt, weil es gab kein UNO-Mandat. Und das ist bis jetzt noch ein Haken da drin. Und dann hat aber die NZZ, das haben wir noch kurz gefunden, gell, per Zufall, auch nicht im Internet, unser C. Meier da und Breitenstein, das habe ich noch gefunden. Das musst du jetzt unbedingt noch lesen.
Ja, laut, ich gell? Ja. Die NZZ führte die Debatte auf hohem Niveau und endlich auch unter Einbezug von Fakten fort.
Er hätte seinen Abschluss, der Meier.
Also, der Meier und der Breitenstein haben ihn nachher interviewt. Und dann haben wir das in der NZZ gefunden. Sein Großvater, mein Vater selig, der hat alles erfüllt. Aber nicht nur mit der Hand, über alles. Und der hat nicht das gefunden.
Aber sie hat ja auch, der war kein Messi. Er hat alles schön ausgeschrieben.
Aber alles schön ausgeschrieben. Es war kein Messi, sie so schnell sagt. Also noch das Letzte.
In einem zweiseitigen Interview spricht Peter Handke mit den gut vorbereiteten Redakteuren Martin Meyer und Andreas Breitenstein über das Jugoslawien der Partisanen, Srebrenica und seine unabänderliche Haltung zu Serbien. Was sollten die Serben machen? Ich selber hätte keinen Krieg angefangen. Aber es ist doch klar, dass der Krieg losging unter dem physikalischen Gesetz von Stoß und Gegenstoß. Zu Milosevic gab sich Handke vorsichtig. Ich habe keine Meinung zu Milosevic. Keine. Ich kann ihn weder gut noch schlecht finden. Ich möchte ihn nicht mit Hitler oder Ceausescu oder Saddam Hussein vergleichen. Ich finde, das ist falsch. Milosevic als den großen Bösewicht der Kriege auf dem Balkan hinzustellen, verkürzt die Sache.
Man kann immer noch drüber reden. Aber die Medien sind auch gefährlich. Und er sagt in einem seiner letzten Interviews, eine Österreicherin hat ihn noch interviewt, jetzt kommen dann ganz viele sicher zu seinem Geburtstag. Wie stellen Sie sich zum Jugoslawienkrieg? Hat sie noch einmal gefragt, nach so vielen Jahren. Wie stellen Sie sich zum Jugoslawienkrieg? Immer noch. Aber ich denke, das ist ein gutes Interview gewesen.
Mir kommt das in den Sinn. Ich habe die Ausstellung von Marina Abramovic gesehen. Sie kommt ja auch aus dem Jugoslawien, ist etwas jünger. Mhm. Und sie hat eine Performance, die mich sehr beeindruckt. Sie hat auch gelitten, dass die Völker in der Richtstellung bezogen. Sie hat einfach gelitten, das hat sich so stark ausgedrückt und sie ist Schmerzen zugeführt. Das war eine Umgangssprache.
Ja.
Und es war der Film, ein Film über diese Performance.
Aber das geht genau um das. Und man sagt, ein Schriftsteller, ein Sensibler, ein Dichter, ein Poet, ein Dichterpriester, der kann doch sagen, was er denkt. Oder? dann ist er eben auch ein Held. Aber, ja.
Ja, ich finde es auch immer schwierig, wen man fragt, wenn es um Politik geht.
Ja.
Also, am besten ist es ja, wenn irgendwie ein Fußballprofi oder ein Bundesliga-Trainer gefragt wird zu irgendwas Politischem. Und dann gibt es halt welche, die sich dann dummerweise auch wirklich aufs Glatteis begeben und was sagen. Und andere, die sagen, nee, fragen Sie nicht mich, das ist nicht mein Feld. Und wenn natürlich dass der Bereich von Kunst, ich sage jetzt mal in dem Falle natürlich Literatur, sich mit einem Thema befasst, heißt es ja noch nicht, dass die Person, die was schreibt, sich als Experte fühlt auf dem Gebiet. Und deswegen ist es dann immer schwierig, Kunst zu beurteilen und der Person zu unterstellen, sie hätte die Antworten. Und deswegen finde ich es wichtig, und ich hoffe, Herr Handke kann es immer besser, sich da nicht so aufs Glatteis führen zu lassen. Weil egal, was du dann sagst, das wird dir sowieso ein Strick draus gedreht. Also besser, der Künstler sagt, ich stelle die Fragen in den Raum und damit hat sie es. Und nicht mehr. Also so würde ich es machen.
Ja, nein, du hast schon recht. Das konnte er als Junger natürlich machen. Gell? Mhm. Da hat er noch mehr Narrenfreiheit.
Ja.
Ja.
Also, das soll ja auch ein Anstoß sein zum eigenen Denken.
Ja,
ja.
Genau. Ich meine, man kann nicht immer vom anderen die Antworten erwarten, oder? Man kann die auch selber
ja.
So finden.
Ja. Das will er.
Aber das will er ja.
Er will
das. Etwas anstoßen zum selber Denken.
Genau. Das ist seine große Aufgabe. Ja. Und ich denke, wir alle sind dazu verpflichtet, dass wir selber denken, weil es ist nicht mehr so normal, dass jeder selber denkt. Vor allem auch die mangelnde Gesamtkultur ist halt am Absinken. Ja, das war's dann. Also danke, dass ihr zugehört habt. Und das Thema H ist fürs erste Mal vorbei bei mir. Bei Hesse werde ich nicht behandeln.